Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute geht es um ein Thema, das in der geburtshilflichen Forschung und Versorgung eine zunehmende Rolle spielt. Es geht um maternale Adipositas. Was bedeutet das, wenn eine Frau schon mit erhöhtem Gewicht in die Schwangerschaft startet? Was bedeutet das für Komplikationen und für Folgen für Mutter und Kind? Wie kann man gegensteuern? Dazu ist unsere leitende Oberärztin unserer Geburtshilfe bei mir im Studio zu Gast, Dr. Christine Morfeld. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie beschäftigen sich ja schon länger mit diesem Thema. Vielleicht für uns erstmal als Laien, was bedeuten denn diese beiden Wörter maternale Adipositas überhaupt?
Ja, Sie haben das schon ganz nett gesagt. Die Adipositas ist im wahrsten Sinne des Wortes ein zunehmendes Problem und beschreibt damit das zunehmende Körpergewicht der Schwangeren. Wenn wir maternale Adipositas sagen, im Vergleich der Studien nehmen wir immer das Ausgangsgewicht, also das Gewicht der Frau vor der Schwangerschaft. Inwieweit sie dann in der Schwangerschaft zunimmt, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber eigentlich geht es immer um das Gewicht zum Eintritt der Schwangerschaft. So, wie ermitteln wir das? Wir haben eine grundlegende Berechnung, das ist der sogenannte BMI. Ob der jetzt gut ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Was sagt der BMI? Das ist also der Body Mass Index. Das ist also das Körpergewicht in Kilogramm durch die Länge zum Quadrat. Da gibt es verschiedene Einteilungen. Der normale BMI für Menschen ist von 18,5 bis 24 angesiedelt.
Ich habe auch mal geguckt, gibt es ganz schöne Tools im Internet, wo man seinen eigenen BMI berechnen kann.
Ja, genau. Also, und man muss dazu sagen, dass es mittlerweile ein bisschen verfeinert wird, also dass auch das Alter und das Geschlecht mit eine Rolle spielen, was ja jetzt nicht unerheblich ist. Und deswegen muss man auch überlegen, inwieweit der BMI wirklich das Maß aller Dinge ist. Aber da wir noch nichts anderes haben, dass wir irgendwelche Fette berechnen können, ist das halt unsere grundlegende Messeinheit, wonach die Studien alle gelten. Also wir haben ja gesagt, 24 ist das normale Gewicht. Ab 25 sprechen wir von einem Übergewicht bis zum BMI von 30. Ab einem BMI von 30 ist es schon die Adipositas. Also man unterscheidet zu Übergewicht zu Adipositas. Die Adipositas teilt sich ein in Grad 1, 2, 3. Das geht dann bis zu einem BMI von 40. Alles von über 40 ist dann die morbide Adipositas. Also auch da muss man unterscheiden, in welchem Grad der Adipositas wir uns befinden, weil auch da muss man sagen, ist die Abhängigkeit für die Komplikationen für Mutter und Kind, weil wir sind ja in der Schwangerschaft, also wir haben immer noch zwei Wesen zu betrachten, dann unterscheidet sich doch erheblich.
Okay, und maternal heißt erstmal nur mütterlich, das sagt noch nicht, welcher Grad das ist, oder?
Genau, das heißt also Adipositas ist sozusagen, gilt für alle. Und wenn wir sagen maternal, meinen wir damit die Schwangeren.
Und kann man ungefähr eine Kennzahl sagen, wie viele Schwangere da in Deutschland betroffen sind? Also, und ist es, wie ist da die Tendenz in den letzten Jahren?
Ja, die ist schon ziemlich angestiegen. Wir haben also deutschlandweit, muss man sagen, unter den Erwachsenen eine Rate von Übergewicht und Adipositas von gut 16%. Wir sind da in Deutschland noch nicht ganz an führender Stelle. Da ist Zypern zu nennen. Die sind bei fast 25-26% aller erwachsenen Menschen. Also es gibt durchaus Länder in Europa, die noch mit dem größeren Problem Adipositas zu kämpfen haben. Weltweit, muss man sagen, haben die Mexikaner die Amerikaner abgelöst. Und auch da finden wir, was die Bevölkerung angeht, den erhöhten Grad sozusagen von Menschen, die von Adipositas betroffen ist. Adipositas ist eine chronische Erkrankung und es geht halt darum, jetzt weltweit, europaweit zu gucken, ne, was können wir tun, um langfristige Risiken für die Menschen, und darunter zählt, das weiß man auch eben, das Ungeborene vermindert. Wir haben die aus unserer Klinik mal ausgerechnet, über die letzten Jahre ist das schon sehr stark angestiegen, aber wir sind da fast gleich, dass wir fast 34-36% aller Schwangeren übergewichtig oder adipös sind. Was besonders hervorzuheben ist, ist, dass die Anzahl der BMI über 40, also die liegt immer bei 2%, vor 5 Jahren war die noch unter 1%. Also auch in dem Bereich, wo die Frauen extreme Adipositas haben, der ist im wahrsten Sinne auch extrem gestiegen, muss man sagen.
Das ist ja über ein Drittel der Frauen, also ist ja Wahnsinn. Und Sie haben gerade gesagt, man geht immer von dem Gewicht aus, mit dem die Frauen in die Schwangerschaft starten, also vor der Schwangerschaft. Wie ist das, wenn man schon sozusagen übergewichtig in die Schwangerschaft startet? Was nimmt man da noch zu, prozentual gesehen?
Also in der Regel hat man früher mal gesagt, die nehmen nicht ganz so viel zu. Das ist auch so. Wir haben aber mittlerweile von der WHO Empfehlungen, sodass wir den Frauen, je nachdem, wie hoch ihr BMI ist, zu sagen können, was sie zunehmen sollen. Also wir sagen, eine Frau mit Adipositas sollen zwischen 5 und 9 Kilo zunehmen. Da haben wir ja schon mal was. Bei Übergewicht können die 7 bis 11,5 Kilo an Gewicht zunehmen. Das ist sozusagen immer so ein Anhaltspunkt sozusagen.
Okay, und ist das denn so gut steuerbar? Weil Sie sagen gerade 5 bis 9 Kilo. Kann das eine Schwangere denn einfach wirklich so steuern durch Diäten dann in der Schwangerschaft? Oder wie macht man das dann am besten?
Ja, Diäten ist ja so eine Sache. Also die sollen auf jeden Fall nicht hungern. Das Gute ist, dass man, wenn man schwanger ist, sind die Frauen ja super motiviert. Ne? Also es ist ja schwer, Gewicht abzunehmen. Aber wenn man weiß, man ist schwanger und man weiß, okay, dass ich tue das auch für mein Kind, sind die extrem motiviert. Das heißt, man müsste eigentlich Ernährungsberatung, gute Bewegungsprofile, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat gute Lebensstilinterventionen, kann man denen an die Hand geben. Also es ist ja nicht nur Ernährung, sondern ne, was lasse ich weg, wie ist das individuell, was kann ich an Zuckergetränken weglassen, wie bewege ich mich, wie viel bewege ich mich. Also dass man an möglichst, auch schon vor der Schwangerschaft, damit anfängt, so sein Leben so ein bisschen umzustellen. Die Motivation ist in dem Bereich ganz hoch. Das ist sehr positiv. Die Versorgung für diese Frauen oder die Familien, sage ich jetzt mal, mit was vernünftige Ernährungsberatung angeht, die lässt halt noch auch in Deutschland zu wünschen übrig, muss man sagen.
Okay, also wir jetzt schon bei den präventiven Maßnahmen. Sie haben gerade gesagt, früher hat man auch gesagt, die nehmen tatsächlich nur prozentual gesehen weniger zu als eine normalgewichtige. Was nimmt denn so eine normalgewichtige zu, um einfach mal ein Maß zu haben ungefähr?
Also das kommt drauf an. Man hat jetzt schon so im Durchschnitt, sagt man, 12 bis 16 Kilo und je nach Wassereinlagerung zum Ende. Und da findet man immer wieder die Frauen, die sagen, oh, ich habe 20, 30 Kilo zugenommen. Heute wissen wir, dass eine extreme Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, ganz egal welches Ausgangsgewicht, durchaus für die Geburt mit komplikationsträchtiger ist sozusagen. Das hat man jetzt halt ganz gut untersucht. Also das heißt, da muss man jetzt nicht nur sagen, ach ja, ist ja ein bisschen Wasser, ich bin ja schwanger, sondern wir gucken da jetzt mittlerweile schon ein bisschen genauer drauf. Was ist das an Gewicht? Also hat das Wasser zugenommen, das Fett zugenommen? Wie groß ist das Kind? Haben wir irgendwas zu erwarten? Im Nachgang auch das, was die Frauen dann wieder abnehmen. Also wie ist der Gewichtsverlust nach der Schwangerschaft? Interessant, bevor sie wieder in die nächste Schwangerschaft gehen. Auch das hat für die langfristige Gesundheit der Frau durchaus eine Bedeutung. Das heißt also, es wäre schon wirklich wichtig, dass die Frauen dann wieder gut abnehmen, um dann mit einem niedrigen BMI in die Schwangerschaft zu starten, weil langfristig für das Herz-Kreislauf-System das durchaus von Relevanz ist.
Und Sie haben auch gesagt, Sie können nachvollziehen, ob das jetzt wirklich Wasser oder Muskeln ist. Das kann man messen, ja?
Das kann man theoretisch messen. Das macht natürlich im klinischen Alltag keiner. Ne? Also da jetzt kann man sich vortrefflich unterhalten. Wir haben nur das Gewicht. Also die Frauen werden gewogen beim Frauenarzt. Die haben mal vormittags, mal nachmittags, mal abends einen Termin. Die haben mal Sommer, mal Winter, mal andere Sachen. Keiner achtet da drauf. Jetzt kann man sich, gibt es ganz gute Untersuchungen, inwieweit Wiegen wirklich hilfreich ist. Da ist das Wiegen jetzt nicht so ganz gut bei weggekommen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja nichts anderes. Ne? Wir brauchen ja irgendwie einen Vergleich. Wir brauchen irgendwo eine Tendenz, wo wir was vergleichen können. Auch wenn jetzt die Waage nicht unser Goldstandard ist und nicht uns erheblich viel weiterbringt. Also da müsste man tatsächlich in Labor, ne, Fettanteile und sowas alles untersuchen. Aber das ist ja nicht möglich, ne, im Alltag.
Also es ist wie mit dem BMI sozusagen. Es ist ein Tool, aber es ist vielleicht nicht das Allerbeste.
Genau.
Und kann man sozusagen sagen, warum das so ist? Warum nimmt eine Normalgewichtige so viel zu und eine Adipöse dann ja doch prozentual gesehen weniger?
Ich glaube, dass so der Stoffwechsel noch ein ganz großes Unbekanntes ist. Also wir gucken jetzt uns gerade zum Beispiel die Plazenta an, also den Mutterkuchen von übergewichtigen und adipösen Frauen und merken, dass die Plazenta ganz anderen Stoffwechsel hat als bei der normalgewichtigen Frau. Also wir fangen jetzt an zu gucken, was sind da für Stoffe, was sind da für Zytokine, also Entzündungsfaktoren, was sind da für Eiweiße, was sind da für Blutzucker und irgendwelche anderen Stoffe. Und man muss sagen, man ist da ganz, ganz am Anfang. Also ob jetzt der Mutterkuchen Einfluss hat auf das Gewicht der Schwangeren oder ob überhaupt der Stoffwechsel alles andere triggert, so auch, dass der Mutterkuchen anders sich verhält. Das ist jetzt noch so ein ganz großes, ich würde mal sagen, Blackbox, was ich persönlich mega spannend finde, weil man hat durchaus jetzt mittlerweile mal einen Ansatz und eine Idee. Und dass man den Mutterkuchen, den wir ja seit Jahrtausenden haben, jetzt erst anfängt, mal genauer zu untersuchen auf bestimmte Faktoren oder auch genauer untersuchen kann, ist ja auch eigentlich ein bisschen das Spannende dabei, finde ich.
Total. Untersucht man den Mutterkuchen dann, wenn er noch im Bauch ist oder dann?
Nee, das macht man hinterher. Okay. Und das sind auch Studien, also auch das machen wir im klinischen Alltag nicht, aber das machen große Forschungslabore, die Amerikaner sind da ganz für. Das ist riesig aufwendig, halt sich so eine, also wenn wir den Mutterkuchen zum haben, dann ist er ja, macht er ja keinen Stoffwechsel mehr. Ne? Also das heißt, man muss so Nährmedien sozusagen erfinden oder im Labor darstellen, die jetzt die so Mutterkuchen simulieren. Jetzt machen wir Stoffwechsel, weil sonst kriegt man das gar nicht so alles gemessen, was man da messen will. Also das sind schon sehr aufwendige Laboruntersuchungen.
Aber cooles, spannendes Forschungsgebiet, ja, was da jetzt vorangetrieben wird. Kommen wir mal zurück zum Thema ein bisschen. Eine Gewichtszunahme geht ja eigentlich immer mit Risiken und Komplikationen einher. Nicht nur unbedingt in der Schwangerschaft, sondern eine extreme Gewichtszunahme ist ja eigentlich immer mit Risiken verbunden. Das fängt ja aber sicherlich auch schon in der Schwangerschaftsvorsorge an, oder? Also kann man eine Frau, die beispielsweise ein bisschen mehr Bauchfett hat, dann überhaupt noch gut schallen, also Ultraschall machen?
Ja, das, also wenn man ein gutes Gerät hat, kann man das durchaus. Und eine gewisse Technik, wenn man das beherrscht, kann man das auch. Aber natürlich, da haben Sie recht, die Ergebnisse sind eingeschränkt. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Eine Frau, die adipös ist, hat in der Regel keinen regelmäßigen Zyklus. Also wenn wir sie fragen, wann sind sie denn schwanger geworden? Also die Zyklusanamnese ist sehr ungenau. Also wir stehen schon da und wissen gar nicht, wie groß oder wie weit ist die Frau schwanger. Ist sie 7. Woche, 8. Woche, 9. Woche? Da fängt es ja schon an. Das heißt, wir müssen dann genau messen, wie groß ist das Kind, ohne dass wir eine gute Anamnese machen können, weil die Frauen oft nicht wissen, wann sie schwanger geworden sind. Und dann kommt natürlich der frühe Ultraschall, der auch dann nicht immer so ganz einfach ist. Den ganz frühen Ultraschall kann man immer noch von der Scheide machen. Das ist dann noch viel einfacher als vom Bauch. Und sonst schaltet man die Frauen in Seitenlage und dann kriegt man mit einem guten Gerät. Dann kriegt man das schon ganz gut hin. Aber die Messungenauigkeit ist natürlich enorm höher. Jetzt kann man sagen, okay, gut, naja, dann nehmen wir NIPD. Das sind die Labortests, ne, wo man Laboruntersuchungen macht aus dem mütterlichen Blut. Aber auch da ist es so, dass die Fraktion von den Zellen, die man untersucht, abhängig ist vom mutterlichen BMI. Das heißt also, Frauen, die ein BMI über 35 haben, den Aussage für den NIPD-Test ist nicht mehr so valide wie für eine normalgewichtige. Also das ist schon, die Untersuchungen sind schon, so sage ich jetzt mal, komplizierter und nicht immer so aussagekräftig bei einer Adipositas.
Hat man da dann andere Methoden oder muss man das Risiko dann einfach in Kauf nehmen, dass das so ist?
Ja, das muss man dann in Kauf nehmen. Für die Laboruntersuchung kann man dann sagen, die Labore, okay, gib mir noch mal eine Woche später Blut oder so. Da kriegt man schon mal ganz gut Anhalt. Aber ab BMI über 40 wird das schon manchmal sehr schwierig, eine verlässliche Aussage zu treffen. Ne?
Was gibt es denn noch für Risiken für die Mutter in der Schwangerschaft?
Also wenn wir jetzt bei den Untersuchungen sind, muss man sagen, also es ist so, dass eine Frau mit einer Adipositas nicht mehr chromosomale Störungen oder Fehlbildungen beim Kind haben kann. Es gibt aber Fehlbildungen, die vermehrt bei Frauen mit einer Adipositas auftreten. Das sind zum Beispiel Lippenkiefen-Gaumenspalte, Veränderungen in dem Rücken, oder auch Herzfehlbildungen, da weiß man, dass die abhängig sind vom mütterlichen BMI. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Das ist das eine. Das heißt also, wir wollen bei den Frauen auch genau gucken. Hat das Kind ein gesundes Herz? Wie sieht das aus mit dem Rückenmark? Hat es einen offenen Rücken? Wie sieht das aus mit dem Gesicht? Und da muss man schon halt auch ein bisschen genauer gucken, wenn es dann halt auch schwierig ist. Dann wissen wir die Präeklampsie. Das ist ja die Erkrankung, die mit einem hohen Blutdruck einhergeht. Da muss man unterscheiden, entwickelt sich das in der Schwangerschaft? Hat die Frau vielleicht schon vorher Blutdruckprobleme? Der Faktor 3 bis 5 ab dem BMI von 30, dass man eine Präeklampsie kriegt, ist ja schon nicht so ganz ohne. Also das heißt, die Frauen müssen auch da gut betreut werden. Es gibt da auch im Ersttrimester-Screening die Möglichkeit, eine Untersuchung zu machen, wo man nach der Präeklampsie suchen kann, sozusagen so eine Screening-Untersuchung, sagen wir dazu.
Ob das dann noch auftritt?
Oder was dann auftritt und dann kann die Frau halt, je nachdem, was da rauskommt, frühzeitig Aspirin bekommen, um dann das Risiko dann entsprechend zu senken. Das geht auch. Also Blutdruck gucken wir uns genauer an und sehen, entwickelt sich da was in der Schwangerschaft oder war schon vorher da was da. Dann muss man sagen, wenn eine Frau mit Adipositas schwanger werden will, wäre es natürlich super, die hat vorher, wäre sie optimal eingestellt mit allem. Dann ist das immer ein ganz guter Parameter, dass sie auch gut durch die Schwangerschaft kommt. Aber wir wissen ja alle, wir gehen ja jetzt nicht, wenn wir jung sind, so oft zum Arzt. So ploppt das dann halt meistens erst beim Frauenarzt und im Verlauf der Schwangerschaft auf. Und dann fängt man natürlich ein bisschen an, die Medikation anzupassen und läuft dem System so ein bisschen hinterher. Also den Blutdruck müssen wir jetzt angucken. Das dritte ist der Diabetes. Auch da vorbestehend Typ 2 kann sein oder auch ein Diabetes, der in der Schwangerschaft auftritt. Und man kann den aber rechtzeitig erkennen. Das heißt, man kann so eine Screening-Untersuchung machen, indem man einfach mal den Blutzucker vorher misst, wenn man denkt, kann ja mal was sein. Ansonsten wird jede Frau ja mit so einem oralen Glukosetoleranztest bis zur 28. Schwangerschaftswoche versorgt. Aber die Empfehlung für die Frauen mit dem hohen BMI sind mal einen Gelegenheitsblutzucker zu machen oder eine Laborbestimmung von dem Langzeitblutzucker, das ist der HbA1c, damit man rechtzeitig das erkennt, weil man kann das ja dann auch ganz gut behandeln, dass man dann frühzeitig Insulin gibt, noch eine Ernährungsberatung macht, die Frauen sich bewegen lässt und dann kriegt man die Komplikationen auch ganz gut in den Griff. Dann haben wir die Frühgeburt. Da muss man unterscheiden zu der spontanen Frühgeburt. Wir wissen, dass Frauen mit einem BMI über 35 durchaus ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt haben. Auch da ist so eine infektiöse Lage wahrscheinlich ursächlich zu sehen. Da weiß man das noch nicht genau. Das andere sind die Frühgeburten, die wir iatrogen benennen. Das heißt also, die Frauen haben hohen Blutdruck, die haben Diabetes und irgendwann gehen sie in die Klinik und dann sagen wir, wir schaffen nicht bis 37,0, wir müssen das Kind früher holen. Das sind die sogenannten iatrogenen Frühgeburten. Also die beiden sozusagen von Frühgeburten muss man unterscheiden. Dann ist noch die Thromboembolie, das sind halt Verschlüsse in den Gefäßen zu sehen, die sind erhöht. Das ist jetzt marginal, aber da muss man halt auch drauf achten. Man empfiehlt jetzt adipösen Frauen, die jetzt, sage ich jetzt mal, Diabetes haben, hohen Blutdruck und adipös sind, durchaus niedermolekulares Heparin während der Schwangerschaft zu nehmen. Das ist relativ neu in der Leitlinie für maternale Adipositas aufgenommen worden. Also das heißt, die Kontrolle für diese Frauen ist mittlerweile ganz gut definiert und sehr engmaschig. Und das ist ja halt dann auch wichtig.
Okay, das heißt, bei den hauptsächlichen Risiken, die da auftreten können, würde man mit Medikamenten gegensteuern, wenn man weiß, die Frau hat Diabetes oder Bluthochdruck. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das heißt, man würde gar nicht unbedingt eine Diät in der Schwangerschaft jetzt empfehlen für eine adipöse Schwangere, oder ist das jetzt doch das Mittel der Wahl mittlerweile?
Ja, wir sagen eine gesunde Ernährung, was immer das heißt. Ne? Es flutieren ja so im Internet und in den sozialen Medien, ja, ist keine Kohlenhydrate und diese Diät und jene Diät, das ist aber nicht gut untersucht worden, muss man einfach sagen. Und ich glaube, dass dann so Ernährungsberatungen individuell angepasst werden müssen auf dem, wie arbeite ich, wie lebe ich, was habe ich auch für einen Hintergrund. Also ich glaube, dass ein Westeuropäer einfach ganz anders essen als eine Asiatin zu sein, soll kein Reis essen. Also das sind halt auch so Sachen, da muss man ja halt auch wirklich gucken, was ist das Bedürfnis und wie leben die Familie, was sind kulturelle Hintergründe und wo man da dann genau ansetzen kann. Und das ist eben die Krux. Das braucht halt einfach Zeit, das braucht jemand, der genau guckt. Und da müsste man Ernährungsberatung haben, die einfach sich mit einer Menge Zeit mit den Paaren oder Familien auseinandersetzen. Und das gibt es halt einfach nicht. Zu sagen, ist gesund, das sagt sich so einfach, aber dann mal im Kleinen zu gucken, okay, ja, sie sagt, die ist gesund, ich nehme nicht ab. Und wenn sie dann abends und nachts Cola trinkt oder was wir alles so am Bett mal immer so finden und sagen, ach, das mache ich schon immer so, das merken ja die Leute oft gar nicht. Also da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Ernährung ist das eine, ob man jetzt sagt, ja gut, ich soll Vitamin B und Calcium und ich weiß nicht was, da gibt es ja so viele Firmen, die bestimmt eine Menge Geld damit verdienen. Da ist wissenschaftlich das gar nicht erwiesen. Man weiß, dass Frauen mit Adipositas sollen vermehrt Vitamin D nehmen, aber alle anderen Vitamine und Spurenelemente sind noch gar nicht so genug untersucht und die werden sozusagen ja auch nicht das Heilbringende sein, um die Diät zu ersetzen. Das muss man einfach so sagen.
Also eigentlich ist der Rat genauso gesund und nährstoffreich ernähren wie eine normalgewichtige Frau, auch um das Kind wahrscheinlich im Bauch gut zu versorgen. Ne?
Ja, und vielleicht müssen wir Adipositas tatsächlich mal ganz anders denken. Ich sagte ja eingangs, das ist eine chronische Erkrankung. Also das ist halt ungerecht. Manche sagen ja, wieso, ich esse gar nichts und ich nehme trotzdem zu. Also was passiert da im Körper, dass der eine so tickt und der andere so tickt? Und da sind ja jetzt die ganzen Lifestyle-Medikamente und was alle nehmen, wie sie alle heißen, gerade groß im Kommen und sagen, ja, wir müssen genau da ansetzen. Irgendwelche Proteine oder irgendwelche Botenstoffe im Hirn scheinen da ja anders zu funktionieren. Und ich glaube, das wird irgendwann nochmal bahnbrechend werden, zu sagen, okay, warum ist das eigentlich so, dass manche Leute wirklich darunter so leiden? Also was können sie tun? Aber wo muss man sagen, was können sie eigentlich auch nur bedingt tun?
Mhm. Was sind denn die Auswirkungen von maternaler Adipositas auf das Kind im Bauch?
Ja, also eine Frühgeburt muss man sagen. Also ich habe ja schon gesagt, die Plazenta ist so ein bisschen infektiös, ohne dass da Keime sind, sondern wir wissen, dass da Zytokine, nennen sich die Faktoren, wohl eine Rolle spielen, die dann irgendwann eine Frühgeburt auslösen, die dann aber auch natürlich auf das Kind gehen und das Immunsystem des Kindes beeinflussen. Wir wissen, dass Kinder von adipösen Müttern auch selber ein hohes Risiko haben, dass sie selber irgendwann im Alter von 2 bis 6 schon durchaus übergewichtig sind. Also wir haben halt, das Problem sozusagen geht von Generation zu Generation. Und es ist so, dass wir viele Kinder im Alter von 2 schon finden, fast 25%, die eben auch übergewichtig sind. Also auch da denkt man, dass sozusagen so ein Stoffwechsel im Bauch der Mutter sich auf das Kind drauf fropft. So muss man sich das mal vereinfacht vorstellen. Und dass diese Kinder dann sozusagen von Geburt an, auch wenn sie von Geburt an nicht große Kinder sind oder schwere Kinder sind, aber durchaus einen Stoffwechsel haben, der anscheinend eher dazu neigt, irgendwann vermehrt Fett einzulagern.
Und ja, dann auch schon in frühen Kindertagen, ne? Also nicht erst, wenn sie erwachsen sind.
Genau, in frühen Kindertagen. Man hat Blutdruckuntersuchungen gemacht, dass die Kinder auch mit dem Blutdruck schon also sehr viel höher sind als normalgewichtige Kinder. Also der ist dann nicht sehr hoch, aber tendenziell haben die einen höheren Blutdruck. Also das heißt, hoher Blutdruck sich schon da sozusagen zeigt und sich dann irgendwann im Erwachsenenalter dann manifestiert.
Was ist denn für die Geburtsplanung und die Entbindung dann so ein bisschen Ihr Rat bei maternaler Adipositas? Also welche Risiken bringen da die Frauen mit und ja, wie plant man dann am besten so eine Geburt? Muss die zum Beispiel immer per Kaiserschnitt entbinden oder was sind da Ihre Empfehlungen?
Naja, Geburtsplanung ist ja sowieso mein Lieblingswort, ne? Das wissen Sie ja schon. Also auch da muss man sagen, gucken wir uns das individuell an. Also wir sprechen mit den Frauen, wir stellen sie auch den Anästhesisten vor, sodass sie sozusagen nochmal ein Team kennt und sagt, okay, wie kriegen wir das hin, was nehmen sie für Medikamente, dass wir sie gut durch die Geburt kriegen. Und man muss sagen, dass natürlich die normale Entbindung immer dem Kaiserschnitt vorzuziehen ist, wenn das auch schwieriger ist. Eine Frau mit einem BMI über 40 leiten wir ungefähr am Termin ein. Da muss man sagen, ist die Erfolgsrate gegenüber den Normalgewichtigen auch nicht so groß. Also die brauchen oft längere Zeiten eingeleitet zu werden, weil auch da die Medikamente anders wirken. Aber primär einen Kaiserschnitt zu machen, ist jetzt nicht die Lösung. Das eine ist die Mutter. Wir gucken natürlich, wie groß oder wie klein ist das Kind. Das spielt natürlich dann auch eine Rolle, ne? Weil man braucht auch dafür die Planung der Geburt, sage ich jetzt mal, so einen individuellen Blick und eben ganz viel Geduld.
Und Richtung Geburtsverletzungen, gibt es da irgendwie Erfahrungen?
Also ja, die haben durchaus vermehrte Geburtsverletzungen, aber das ist halt auch abhängig von der Größe des Kindes. Okay. Also da muss man sagen, also das Gewebe der Frau ist das eine, aber natürlich ist ein Kind über 4000 oder 4500 Gramm eher dazu, sozusagen, dass es bei der Mutter auch einiges kaputt macht.
Okay.
Also das muss man dann im Zusammenschau halt auch sich betrachten.
Gehen wir mal einen Schritt weiter, jetzt ist das Kind da. Stillen, sagt man ja. Dadurch verliert man ordentlich an Pfunden. Gilt das für maternale Adipositas auch? Ist das dann vielleicht ein kleiner Lösungs- und Halsbringer für adipöse Frauen?
Wenn das Stillen eine super Diät ist, ne, dann, ich glaube, dann werden viele Frauen ihr Leben lang stillen. Aber, also was hat man untersucht? Was tun die Frauen? Also Frauen, die adipös sind, stillen deutlich weniger und deutlich kürzer. Warum ist man jetzt so noch gar nicht so genau, dass man so genau das weiß? Warum das ist, das Scham, ist das irgendwie eine andere Sache? Aber diese Frauen, also und das ist Aufgabe der Kliniken, so die ins Stillen zu bringen und sagen, das ist wirklich wichtig für sie, aber auch für das Kind. Nicht gestillte Kinder haben auch wieder ein erhöhtes Risiko, adipös zu werden, weil die Formularnahrung anscheinend da nochmal ein anderes im Sättigungsgefühl den Säuglingen vermittelt, muss man sagen. Stillen, also wissen wir ja alle, es ist gut, das ist für die kognitive Leistung gut, das ist für das Immunsystem gut. Und das Hungergefühl oder Sättigungsgefühl von den kleinen Kindern wird durch Stillen viel besser trainiert als durch die Formularnahrung. Also von daher wäre das schon gut, die Frauen ins Stillen zu bringen, aber die stillen längst nicht so viel und nicht so lange.
Und kann es auch sein, dass es schwieriger ist für eine adipöse Frau zu stillen? Also kommt die vielleicht gar nicht so gut in die Milchbildung oder gibt es da jetzt nicht unbedingt eine Kausalität?
Nee, da gibt es nicht eine Kausalität. Ich denke, vielleicht ist das halt auch einfach, also mutmaßlich ein Körpergefühl, ne? Und dann sich stillen, dann entblößt man sich und dann hat man in seinem Körper und man hat die Kinder ja sehr eng dann bei sich. Also das wird so gemutmaßt, dass das halt auch eher
psychologischer
Faktor ist in dem Sinne, ja.
Jetzt sind wir schon bei den präventiven Maßnahmen. Was würden Sie denn sozusagen einer adipösen Frau mit auf den Weg geben? Also wenn sie sich aufmacht in die Schwangerschaft, vielleicht kann sie sozusagen vorher sogar noch die Weichen stellen. Sie haben dann eben was gesagt, mit vorher die Medikamente gut einstellen. Was sind so ein bisschen Ihre Empfehlungen für präventive Maßnahmen?
Also das Wichtigste wirklich ist, dass man eigentlich als niedergelassener Frauenarzt oder Hausarzt auch, wenn die Frauen sozusagen in Familienplanung gehen, dass man dann anfängt, dass sie sich bewegen, dass die Ernährung stimmt, dass der Blutdruck stimmt, dass sie einfach mal einen Check-up sozusagen kriegen und dass wir einfach anfangen, das wäre cool, wenn die Monate vorher anfangen, so wie jetzt die Folsäure vorher angefangen wird, sozusagen vorher sozusagen das Beste aus seinem Gewicht oder aus seiner, was immer man so mitbringt, einmal abklären, einstellen, dass man dann so gesichert in die Schwangerschaft geht. Und auch da, glaube ich, ist die Motivation ja auch ziemlich gut, ne? Aber da, glaube ich, müssen Hausärzte und Frauenärzte an einem Boot stehen, dass sie sagen, komm hier, ne, bewege dich, wo können wir ansetzen, was machst du mit deinem Gewicht, halte das stabil, wie ist der Blutdruck, sollen wir hier nochmal gucken, machen wir nochmal einen Zuckertest und, dass man da so ein Gesamtbild hat, weil je besser man in die Schwangerschaft startet, desto weniger Risiken hat man am Ende dann auch raus. Aber im Moment sitzen wir halt da, dass die Frauen dann in Woche, weiß ich nicht, 12 oder 20 kommen und sagen, oh je, mein Blutdruck und oh je, mein Blutzucker. Und vorher hat es halt keiner richtig wahrgenommen oder keiner sich richtig mal mit befasst. Das ist halt eigentlich so der Knackpunkt.
Ja, super spannendes Thema. Ja, der frühzeitige Blick auf Gewicht und Lebenswandel ist wahrscheinlich da das, was hilft. Schön, dass Sie da waren. Sie sind ja schon ein wiederkehrender Gast. Ich freue mich immer, wenn Sie da sind. Dann kann ich ja quasi nur sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung nochmal.
Geburtskanal. Der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.